Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Heute ist ein Mann mein Gast, der seine ganze Liebe ins Büchermachen steckt. Der Buchgestalter und Typograf Friedrich Forsmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Bürger.
Angeblich verlassen Sie das Haus nie ohne ein Reklamheft in der Tasche.
Das ist so. Man ist in Sicherheit, wenn man ein Buch bei sich hat.
Welches haben Sie heute bei sich?
Ausgerechnet heute habe ich keines dabei.
Gar kein Buch?
Doch, natürlich habe ich Bücher dabei. Zum Beispiel ein Fachbuch, das mir gerade ein Schriftgestalter geschenkt hat.
Mhm. Und worauf achten Sie, wenn Sie das lesen?
Wenn ich es lese, achte ich darauf, was der Text mir sagt. Also es gibt ja diese erstaunliche Konkurrenz zwischen Lesen und Sehen. Auch ein Typograf, der wirklich liest, sieht den Text nicht. Der Text wird für ihn unsichtbar, so wie auch Trennungen sogar. Das Weiterblättern nimmt man bewusst gar nicht wahr. Das ist eine der Aufgaben der Buchgestaltung, dass das Buch auch unsichtbar ist. So paradox das klingt.
Es darf nicht stören.
Es darf nichts stören.
In dieser Stunde geht es also um die Gestaltung von Büchern, vom kleinen Reklamband bis zu Arno Schmidts Mammutwerk Zettels Traum. Friedrich Forsmann ist bei uns im Gespräch. Die Bücher, die Friedrich Forsmann gestaltet, über die möchte man am liebsten die ganze Zeit mit den Händen streichen oder streicheln sogar, wenn sie aus gutem Leinen sind. Herr Forsmann, muss sich ein Buch gut anfühlen?
Ja, das ist jedenfalls eine gute Idee, wenn der Umstand, dass ein Buch alle möglichen Sinne ansprechen kann, diese Sinne auch angesprochen werden. Aber auch da gilt, dass das Ziel eine gewisse Unauffälligkeit ist. Es gibt natürlich Bücher, die objekthaft sein möchten, auch sein sollen. Aber üblicherweise ist das, worum sich der Typograf kümmert, der Lesevorgang. Er behütet den auch. Er möchte den Lesern unbedingt helfen, ungestört zu lesen. Und so, ich hatte es vorhin schon angedeutet, haben wir Buchgestalter zwei Aufgaben zu erfüllen. Das Buch soll Freude machen beim Betrachten, wenn man auf dieser Ebene des bewussten Ansehens ist, aber soll auch als Lesemaschine hervorragend funktionieren.
Trotzdem hat jedes Buch so eine Art Auftritt, ist immer auch ein bisschen inszeniert, mal mehr, mal weniger. Sagen Sie, wie ist das, wenn Sie ein Buchmanuskript lesen? Kommen Ihnen denn durch den Text Ideen für die Gestaltung?
Das ist eine von zahlreichen Möglichkeiten. Da stellen Sie gleich eine große Frage, aber eine sehr berechtigte. Was ist das, woran man die Gestaltung anknüpft?
Ja.
Und da gibt es ganz unterschiedliche Wege, die in den seltensten Fällen wirklich zwingend argumentierbar sind. Also, dass man am Schluss ein Buch so gestaltet hat, dass es anders nur gegangen wäre, wenn es weniger gut geworden wäre. Das ist doch die Ausnahme. Es gibt immer mehrere Wege. Und es hilft alles nichts, auch bei einem so traditionsreichen und auch rationalen Vorgang, wie es die Buchgestaltung speziell ist, bleibt dieser ganz große Rest an Kontingenz, meinetwegen, um ein großes Wort zu benutzen. Und einer der guten Wege, zu seiner Gestaltung dieses Buches zu kommen, ist, so wie Sie beschreiben, das Buch zu lesen oder auch sich über das Buch zu unterhalten, beispielsweise mit der Übersetzerin, mit dem Herausgeber, mit der Verlegerin, wem auch immer. Denn es ist zwar eine sehr bewährte Methode zu sagen, ich gestalte aufgrund des Inhalts, aber es ist ja gar nicht leicht zu sagen, was denn dieser Inhalt sei.
Na, gucken wir mal dieses Buch hier an, was ich auf dem Tisch habe, von Ihnen selbst geschrieben und gestaltet. Friedrich Forsmann, wie ich Bücher gestalte, Ästhetik des Buches. Das macht unheimlichen Spaß, all die Details, die Sie hier technisch beschreiben, gleich dann in diesem Buch auch zu sehen, eben in der Gestaltung. Das ist wirklich beispielhaft. Sieht aus wie ein altes Schulheft. Was war Ihnen dabei wichtig?
Die Außengestaltung, ja, die ist etwas, das man mit Buchgestaltung zuerst einmal vor allem verbindet. Also klar, wenn ich irgendwo erzähle, ich bin Buchgestalter, dann denken die Leute, ich bin derjenige, der die Außengestaltung macht, den Umschlag, vielleicht sogar das Bild malt, das außen drauf ist. Im Grunde interessiert mich das am wenigsten, wie das Buch von ganz außen aussieht.
Sie fangen, glaube ich, auch innen an.
Ja, das ist die klassische Methode der Buchgestaltung, ist vom Lesen her zu gehen. Das ist nun mal auch die Ebene, mit der der Leser die meiste Zeit verbringt. Der schaut ja, je nach Umfang des Buches, 3 Wochen ins Buch, aber nur 3 Minuten auf den Umschlag. Trotzdem ist er natürlich wichtig, er bestimmt eine Gesamtstimmung. Er ist auch für den Kaufimpuls durchaus entscheidend. Auch ich habe natürlich schon sehr viele Bücher deswegen gekauft, weil ich sie so wunderschön von außen fand. Jetzt in diesem Falle ist das ein Buch, das in einer Reihe erscheint, das sich über das Äußere vielleicht gar nicht so viel verkaufen sollte, obwohl, ja, das glaube ich, immerhin in der 3. oder 4. Auflage. Also irgendwas hat da funktioniert.
Im Wallstein Verlag.
Im Wallstein Verlag. Das ist hier sogar ein bisschen ein Privatwitz, muss ich gestehen. Ich habe in dem Jahr, als ich dieses Büchlein schrieb, ich habe mir für die 80 Seiten 80 Stunden Zeit genommen. Das war also meine Ökonomie für diese Autorleistung. Und in diesem Jahr hatte ich eine Tagung der Typografischen Gesellschaft Österreich in Raabs an der Thaya moderiert. Und dort in diesem reizenden Örtchen gab es einen Papeterieladen, in dem es noch Schulhefte aus den 50er Jahren so im Verkauf gab, als würden die noch abverkauft. Mhm. Und davon habe ich einen Stapel mitgenommen und habe da
Toll.
Typografische Gedanken am Rande der Tagung hineingeschrieben und dann eines dieser Hefte ganz einfach abgescannt. Also das ist jetzt hier auch insofern ein Extremfall, den Sie da vorlegen, als dass ich in diesem Falle in Personalunion Autor und Gestalter bin. Sonst bin ich als Gestalter der Diener des Autors und hier haben sich diese Rollen vermischt.
Zum Beispiel bei der Reklambibliothek, das ist die, die man sofort an den horizontalen bunten Streifen erkennt.
Diese Umschläge liebe ich außerordentlich, das kann ich deswegen so expressiv sagen, weil meine Frau die gestaltet hat. Meine Frau ist Textildesignerin und kaum, dass wir 20 Jahre verheiratet waren, stellten wir vor etwa 15 Jahren fest, dass wir auch gemeinsam gestalten könnten und dass ich als Typograf für das Schwarz-Weiße verantwortlich zeichnen könnte und meine Frau ihre farbigen Vorstellungen hinzufügen.
Naja,
und so,
Cornelia Feil.
Ja, so ist es und so entstand dann das Konzept für die Reihe Reklambibliothek, inzwischen leider eingestellt. Aber es ist eine beachtliche Reihe entstanden, also für alle Interessierten. Es hat auch noch den Reiz eines abgeschlossenen Sammelgebietes.
Lassen Sie uns nochmal auf die Lesehilfe zurückkommen, die Sie uns geben als Typograf. Sie sind ja nicht nur ein Verbündeter des Autors, der Autorin, sondern auch ein Verbündeter von uns Lesern. Wie beeinflussen Sie denn, was ich lese? Was ist hilfreich, damit ich mich in ein Buch richtig vertiefen kann?
Da gibt es einmal den großen Faktor der Überlieferung. Wer nicht die, sagen wir ruhig, Bescheidenheit in sich findet, Freude daran zu haben, Überlieferung anzunehmen, der wird kein glücklicher Buchgestalter. Jedenfalls werden seine Leser oder die Leser dieser Bücher keine glücklichen Leser sein. Lesen ist auch ganz stark Lesegewohnheit. Wir wissen ja, es gibt andere Schriftkulturen, wo man von rechts nach links liest, gelegentlich sogar von oben nach unten. Das geht genauso flüssig. Also ganz vieles von dem, was unseren Leseprozess beeinflusst, ist historisch entstanden und könnte auch anders sein. Und an dieser Stelle sollte man nicht den Wunsch haben, das zu hinterfragen, das zu dekonstruieren, dagegen zu rebellieren, sondern diese Überlieferung erst einmal ganz weit anzunehmen. Das geht vom Gesamtkonzept über die Schriftwahl bis zu den Proportionen, zu den Materialien. Überall dort gibt es Üblichkeiten, Buchtypen, die der Leser auch kennt in einer Differenziertheit, die ihm gar nicht bewusst ist. Aber selbst wenn ich hier so etwas sage wie ABC-Fibel oder Bibel oder naturwissenschaftliches Fachbuch für Anfänger.
Mhm. Haben wir eine bestimmte Vorstellung?
Haben Sie sofort ein bestimmtes Bild. Und wenn ich Ihnen hier, bei uns im Studio würde das gehen, im Radio natürlich nicht ganz so gut, wenn ich Ihnen ein Buch in die Luft hielte aus der großen Entfernung, sodass Sie die Schrift gar nicht sehen könnten, Sie könnten sicherlich 30 oder 40 Buchtypen unterscheiden. Und das bezieht sich nicht nur auf das Äußere, sondern es bezieht sich auch auf das Layout, auf die Schriftwahl, bis hin zu Dingen wie Satzbreite, die bei Wissenschaft größer ist als bei Belletristik, und Zeilenabstände, Dichte und in all diesen Verästelungen. Und das zuerst einmal zu kennen und einzuhalten, ist eine wichtige Aufgabe für den Buchgestalter, sodass der Leser schon in der richtigen Atmosphäre ist, bevor es angefangen hat. Also wenn eine, sagen wir mal, Fachpublikation aussehe wie ein Reiseführer, dann wäre das eine Originalität, die der Leser nicht honorieren würde.
Friedrich Forstmann. Ich habe einen schönen Satz über Sie gelesen. Analysiert Forstmann die Eigenschaften verschiedener Schrifttypen, dann tut er das mit der Akribie eines Verhaltensforschers. Friedrich Forstmann, geboren 1965. Was waren Ihre Lieblingsbücher als Kind?
Das war ein ganz buntes Sammelsurium. Ich habe schon sehr früh das Lesen gelernt. Nun, ich bin auch in einem Bücherhaushalt aufgewachsen, zum einen. Mein Vater ist Indogermanist, meine Mutter ist Lehrerin, oder in diesem Falle muss man sagen, war Lehrerin für Englisch und Französisch. Sie lebt noch und forscht auch noch, aber praktiziert nicht mehr als Lehrerin. Noch dazu hatte ich einen älteren Bruder, der nur ein knappes Jahr älter ist als ich und dem ich also nacheiferte. Und ich weiß gar nicht, wann ich lesen gelernt habe. War es schon mit 4, war es mit 5, aber jedenfalls deutlich vor der Schule. Und die Bücher, die bei uns zu Hause standen und die auch auf mich gekommen waren aus den Abgründen der Familiengeschichte, die standen mir einfach zur Verfügung. Und ich wurde da auch nicht weiter angeleitet. Und ich habe Bücher von Charlotte Bronte gelesen, bevor ich Michael Ende gelesen habe beispielsweise. Ganz wichtiger Autor für mich war Jules Verne. Aber Robby Tobby und das Flievertüt war auch perfekt für mich. Und das habe ich also alles fröhlich durcheinander gelesen.
Haben Sie da auch schon darauf geachtet, wie die Bücher aussehen, wie sie sich anfühlen?
Ganz gewiss. Also ich glaube, dass das jedes Kind tut. Jedes Kind ist noch viel unkomplizierter. Ich denke, dass ein Kind auf ein Buch immer ganz stark reagiert, bis hin zu Gerüchen. Das kann man ja leicht überprüfen. Es gibt so spezifische Gerüche, ich erinnere mich an Mickey-Maus-Hefte, diese Tiefdruckfarbe. Das ist ein Geruch, an den ich immer noch mühelos anknüpfen kann. Und zufällig oder eben auch nicht, kann ich von ganz vielen Kinderbüchern sagen, in welcher Schrift sie gesetzt waren.
Tatsächlich?
Ja, also etwa Der kleine Hobbit. Was war das wohl für eine Ausgabe? An den Verlagsnamen erinnere ich mich nicht. Das war erstaunlicherweise die Neuzeitgroteske, also eine Schrift ohne Füßchen. Ich habe das Buch seit 40 Jahren oder länger nicht in den Händen gehalten. Aber von vielen der Bücher weiß ich das noch. Ich glaube aber nicht, dass wir da auf eine besondere Begabung schließen können, sondern ich habe dann diese Vokabeln später gelernt. Also ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leser, wenn die dann später auch so viele Schriften beim Namen nennen könnten, diese Schriftbilder wieder abrufen könnten aus ihrer Kindheit. Da bin ich ganz sicher.
Sie haben gern gelesen, viel gelesen, aber die Schule vor dem Abi abgebrochen. Warum?
Ich liebe das so zu erzählen, als wäre ich, wer weiß, welcher Outlaw und Dropout gewesen. Die Wahrheit, die öffentlich auszusprechen, ich mich hiermit entscheide, war sehr viel weniger romantisch. Ich wollte Buchgestalter werden. Ich hatte diesen Beschluss mit 16 Jahren gefasst und habe den Buchgestalter Hans-Peter Wilberg gefragt, wie man das am besten wird. Und er schaute sich irgendwelche Kritzeleien und sonstigen Versuche von mir an und sah da irgendetwas darin und sagte, wenn du das wirklich willst, dann verlass das Gymnasium, mach eine Lehre, am besten als Schriftsetzer, und dann mach die Fachoberschule für Gestaltung, am besten in Darmstadt, fang dort an zu studieren. Das geht da ganz gut. Und im Hauptstudium kommst du zu mir nach Mainz.
Und das haben Sie genau so gemacht?
Und dann habe ich das genau so gemacht und habe die Schule abgebrochen, habe dann allerdings auch die Lehre abgebrochen, beziehungsweise, das ist nun, geht zu sehr ins biografische Detail, der Ausbildungsbetrieb hat mir den Abschluss verweigert, machte aber auch nichts, wenn es mich auch bis heute ärgert. Ich wäre gerne Schriftsetzergeselle HC. Und dann habe ich die Fachoberschule gemacht, dort meine Frau kennengelernt und in Darmstadt und Mainz studiert. Also es war auf eine Weise auch der geradlinigste Lebenslauf, den man sich vorstellen kann.
Alles aber dann irgendwie auch früh, ne? Ganz früh geheiratet, mit 20 oder Anfang 20 gleich Kinder bekommen.
Ja, also wir sprachen vorhin schon von Zufälligkeiten und Kontingenzen und die haben sich hier natürlich in besonderer Weise ausgewirkt, dass ich auf der Fachoberschule meine erste richtige Freundin kennenlernen würde und dass die dann gleich schwanger werden würde, war nicht ganz genauso geplant. Aber war immer und ist bis heute ganz hervorragend. Und das war dann einfach so, aber sowohl meine...
Und Sie sind mit 54 schon Großvater.
Ja, unsere Enkelin ist schon 11. Aber immerhin, damals hatten sowohl meine Frau als auch ich schon eine Lehre hinter uns. Wir hatten unsere jeweiligen Elternhäuser verlassen und haben also schon ein paar Jahre im echten Leben existiert. Ich sogar von meiner Ausbildungsvergütung gelebt. Also wir fühlten uns da mit 19, 20 Jahren, als wir heirateten, sehr erwachsen.
Sie leben weder in der Buchkunststadt Leipzig noch in der Buchmessenstadt Frankfurt, sondern in der Dokumentarstadt Kassel. Warum haben Sie sich da niedergelassen?
Ja, Kassel ist eine der Städte, für die man sich rechtfertigen muss. Ich werde, glaube ich, einmal ein Traktätchen verfassen, das ich in solchen Fällen überreichen kann und auf dem steht, warum ausgerechnet Kassel? Nun, Kassel liegt genau in der Mitte von Deutschland. In jeder deutschen Großstadt ist man in 3 Stunden oder weniger mit dem ICE, der genau damals freundlicherweise für uns gebaut wurde. Man kann in Kassel Textildesign studieren und nach meinem Studium und wo ich dann anfing zu arbeiten, war meine Frau dran. Wir nahmen ein Au-pair-Mädchen und meine Frau fing an zu studieren. Und schließlich hat Kassel eine ganz gute Größe, um dort Kinder großzuziehen. Nicht der Dschungel der Großstadt, aber auch nicht das ganz kleine Format. Und dass man damals auch noch dort zu Preisen Häuser erwarb, die ich mich gar nicht traue hier zu nennen, ist dann der Schlussstein dieser Entscheidung gewesen. Und
dann gleiten Sie mit Ihrem alten Citroën von der Wilhelmshöhe hinunter in die Au.
Das klingt zu inszeniert. In der Stadt fahre ich praktisch gar nicht Auto, sondern wie ein vernünftiger Mensch fahre ich Eisenbahn und Fahrrad. Dieses Vorkriegsmodell wurde mir irgendwann geschenkt. Und so bin ich ein Autohasser mit einem Fetischauto. Aber gut, das Leben ist voller Widersprüche.
Seit bald 30 Jahren sind Sie der Schriftsetzer der Arno-Schmidt-Stiftung. Wie hat das überhaupt angefangen, dass Sie sich für den Schriftsteller Arno Schmidt interessiert haben?
Ein Freund hat mir ein Buch von Arno Schmidt in die Hand gedrückt und gesagt, lies das mal, das könnte was für dich sein. Der Freund war Rolf Buhlang, inzwischen längst Antiquar. Das Buch war Kaff auch Mare Crisium von Arno Schmidt, wie Sie schon gesagt haben. Und ich war, ich denke, 17,5 Jahre alt. Es war in Bamberg, wo meine Schriftsetzerlehre begonnen hatte. Er hatte mich aus Marburg besucht, wo ich vorher gewohnt hatte. Und ich las das und war gefangen. Und bin es bis heute. Dieser Ton, den bekommt man nur von Arno Schmidt. Diese Dichte, dieses Tempo, diesen Witz, auch diese Besonderheiten der Oberfläche, nicht nur das ungewöhnliche Layout, das er immer wieder angewandt hat, also verschiedene Sorten ungewöhnlicher Layouts in Kaff, auch Mare Crisium, hat etwa die Satzkolumne 2 Zustände, entweder steht sie links oder rechts, aber auch gewissermaßen die typografische Oberfläche, nicht nur die des Layouts. Er hat zum Beispiel Interpunktionszeichen wie eine Art Partitur eingesetzt, also Geräusche, Pausen damit strukturiert, aber auch Dialekte und umgangssprachliche Wendungen und Verschleifungen literarisch umgesetzt, indem er phonetisch mehr als orthografisch geschrieben hat. Mhm. Und dann noch eine solche Offenheit in jeder Hinsicht, etwas gleichzeitig so Artifizielles und so Ungekünsteltes. Also ich war gefangen, hin und weg.
Sie sollen mit 23 auf der Frankfurter Buchmesse schnurstracks zum Fischer Verlag gegangen sein, mit der Idee, Schmidts Mammutwerk zu setzen, nämlich Zettels Traum. Was haben Sie den Verlagsleuten gesagt? Das ist ja ein Wahnsinnsprojekt.
Ja, also ich zögere einen Moment, ob ich diese Legende so stehen lassen sollte, aber es ist immerhin sehr nah dran. Also ich hatte das gesamte Werk von Arno Schmidt so rasch wie möglich gelesen vor lauter Begeisterung und war dann zum Spätwerk von Arno Schmidt gestoßen. Und dieses Spätwerk lag nur vor als Reproduktion der Schreibmaschinenseiten. Und das sieht so ungewöhnlich aus, dass ich die Literatur dahinter, wie ich sagen muss, nicht recht wahrnehmen konnte. Ich konnte, wie schon geschildert, schreibt Arno Schmidt ja ohnehin ungewöhnlich, diese literarischen Ungewöhnlichkeiten von denen der Darreichungsform nicht sauber trennen.
Also weil das einfach kein fließender, normaler Text ist, allein die Interpunktion, es gibt x Satzzeichen hintereinander,
das sind die Besonderheiten von Arno Schmidt.
Buchstaben über und untereinander verschoben.
Ganz richtig, aber da zu denen noch die Besonderheiten eines Typoskriptes traten, konnte ich nicht die Spezifika dieser Texte erkennen und nahm mir vor, im ersten Semester des Hauptstudiums, dann bei Hans-Peter Wilberg, ein freies Projekt zu machen. Dazu waren wir ohnehin aufgefordert. Und das Projekt lautete die Untersuchung, ob denn der Satz des Schmidtschen Spätwerks möglich wäre. Das war Zettels Traum und die 2,5 Werke, die Arno Schmidt danach noch geschrieben hat. Abend mit Goldrand, Schule der Atheisten, Julia. Ich habe von jedem dieser Werke 10 Seiten gesetzt. Wir schreiben das Jahr 1988, also in der Zeit, als es den Satz auf dem PC noch nicht gab. Ich war ja zum Glück gelernter Schriftsetzer. und konnte also mit dem Ungetüm, das in der Mainzer Fachhochschule herumstand, umgehen. Das war noch grün auf schwarz und Befehlszeilen, Satz, also wirklich anders, als man es heute gewohnt ist. Mhm. Und meine wildeste Fantasie war, dass ich mit dieser Mappe auf die Buchmesse gehe. Ich hatte inzwischen zwei Kinder, also wir hatten zwei Kinder und meine Zukunftsangst war entsprechend groß. Mit dieser Mappe auf die Buchmesse gehe und der Fischer Verlag, bei dem ich Arno Schmidt verortet wähnte, sagen würde, für unsere verrückteren Leser und Sammler produzieren wir jetzt diese Mappe als eine Besonderheit. Und auf diese Weise würde ich irgendeinen ersten Fuß in die Tür bekommen, der Buchwelt. So mein Plan. Auf der Buchmesse schickte mich der frühere Schmidt-Verleger, Arno Schmidt war ja 1979 gestorben, zur Arno-Schmidt-Stiftung im Haffmanns-Verlag. Davon hatte ich noch nicht gehört und traf dort auf die Arno-Schmidt-Stiftung in Person von Bernd Rauschenbach. Und der schaute sich das an und sagte, wie lustig, wir stehen sowieso gerade vor dem Problem, wie wir in der Arno-Schmidt-Ausgabe, in der Bargfelder-Ausgabe mit dem Spätwerk umgehen. Komm doch mal nach Bargfeld. Und ich besuchte dann die Arno-Schmidt-Stiftung in Bargfeld, bekam die kostbaren Typoskriptbände geschenkt. Das war natürlich ganz wunderbar für ein armes Studentlein. Und mir wurde die Frage unterbreitet, ob ich mir vorstellen könnte, den Satz tatsächlich auszuführen. Und nach einer Bedenkzeit von doch sehr wenigen Sekundenbruchteilen sagte ich ja, denn ich sah die Möglichkeit, eine Berufstätigkeit, Geld zu verdienen. Darum ging es nun mal auch, mit Arno Schmidt zu verbinden und genau an dem Punkt nicht nur anzukommen, sondern schon zu beginnen, nämlich an dieser Schnittstelle von Text und Typografie. Da, wo es wirklich um den Text und das Lesen geht.
Die Arno-Schmidt-Stiftung wird finanziert von Jan-Philipp Remzma. Er ist somit auch Ihr Förderer. An Zettels Traum haben Sie um die 20 Jahre gearbeitet. Wirklich ein gigantisches Projekt. Schmidt schreibt darin ja über einen einzigen Tag im Leben eines alternden Schriftstellers. Das Problem ist eben, wir haben das eben schon angedeutet, wie er schreibt. Was haben Sie jetzt damit gemacht? Wie führen Sie uns Leser durch diesen Wust über 1350 Seiten im Format DIN A3?
Ja, also ich führe jetzt nicht in dem Sinne, sondern der Satz, auch von Zettels Traum, war nur deswegen sinnvoll, weil er sich überhaupt mit dem Regelwerk, dem überlieferten Regelwerk der Typografie erledigen ließ. Das war damals meine erste Untersuchung. Muss ich denn gewissermaßen der Interpret dieses Textes werden, um ihn setzen zu können? Oder ist Arno Schmidt seinerseits so regelhaft vorgegangen, dass man das ganz regelhaft in Typografie gießen kann und damit es so weit wie möglich zu einem normalen Buch machen kann, in dem der Leser dann auch versinkt wie in einem Buch? Das war möglich. Die Schwierigkeiten des Satzes waren rein mechanischer Natur, nicht etwa interpretativer oder sonst wie intellektueller Natur, sondern es war wirklich nur ein Puzzle mit 100 Millionen Teilen, die irgendwie zusammengefügt werden mussten. Ich könnte jetzt darstellen, warum das so schwierig war, um einen der Punkte zu nennen. Zettels Traum ist ohne Absätze geschrieben und Absätze sind die Stellen, an denen man am ehesten noch das Layout ein bisschen beeinflussen kann. Man kann die Wortabstände ein bisschen größer machen, dann hat man plötzlich eine Zeile mehr oder umgekehrt. Und dieses Manipulationsmittel des Satzes war mir genommen. Und in Tateinheit mit Marginalien, die auch nicht an jeder Stelle umbrochen werden können, also noch ergänzt um einige andere mechanische Probleme, war es ganz einfach ein Geduldsspiel. Mhm. Das mit den 20 Jahren stimmt einerseits, es stimmt zum Glück nicht ganz. Von dem Moment an, wo ich begonnen habe, bis zur Fertigstellung waren es 20 Jahre, aber die habe ich keineswegs ausschließlich an Zettels Traum gearbeitet. Mhm. Und im Grunde ist mir diese Zeitdauer auch peinlich. Am Ende werden es nämlich doch 4-5 Jahre nur für Zettels Traum gewesen sein. Und das ist ungeheuerlich und absurd, so lange hat Arno Schmidt daran geschrieben. Mhm. Und ich bin eigentlich ein schneller Gestalter. Ich schaffe auch einen Ausstellungskatalog von 300 Seiten mit Abbildungen in 2-3 Tagen von einem nicht formatierten Word-Dokument bis zu einem korrekturreifen Ergebnis. Also ich bin flink. Und obwohl ich flink bin und auch flink gearbeitet habe, trotzdem 5 Jahre in den Satz eines Buches zu stecken, ist einerseits eine ganz gute Geschichte und andererseits doch auch ein wenig peinlich.
Wie müssten E-Books aussehen, damit sie Friedrich Forstmann gefallen? Sie müssten auf Papier gedruckt und fadengeheftet werden. So werden Sie zitiert, Herr Forstmann. Muss ich daraus schließen, dass Sie kein Tablet und kein E-Book besitzen?
Das ist tatsächlich so. Ich besitze beides nicht.
Warum nicht?
Also ich habe keine portable Elektronik. Weder habe ich ein MacBook, noch habe ich ein Tablet, noch habe ich auch nur ein Smartphone. Nun, wenn ich in meinem Bekannten- und sogar Freundeskreis um mich schaue, scheinen diese Gegenstände mehr Probleme zu verursachen als zu lösen. Um das so zu bezeichnen, man muss sich ja auch immer fragen, an welcher Stelle ist man nicht im Einklang mit seiner Umgebung, also seiner Blase? Irgendwo muss man ja auch Dissident sein. Mhm. Und natürlich kommt in diesem Falle der professionelle Unmut dazu. Ich wurde mal, als das mit diesen E-Books modisch wurde, nicht nur einmal, sondern mehrmals auf Podien geladen und wurde gefragt, kann ein E-Book auch bibliophil sein oder wie muss ein E-Book aussehen, um mir zu gefallen oder so etwas. Meine Einwände sind an dieser Stelle gar nicht ästhetisch. Dazu käme ich irgendwann, aber ich komme gar nicht bis dorthin, denn meine Einwände gegen das E-Book setzen viel früher und viel gründlicher an.
Nämlich, Sie haben ja mal in einem Surkamp-Blog eine wütende Polemik über das E-Book geschrieben. Das sei Unfug, Beschiss und ein Niedergang.
Ja, wie das eben auch so ist. Das ist ein paar Jahre her, muss man sagen. Damals hatte ich zwar schon gehofft, dass das mit dem E-Book nicht so recht etwas werden würde, aber ich habe auch das Format des Blogs nicht gut genug gekannt. Im Grunde habe ich mit dem, was ich da geschrieben habe, auch diese Internetwut bedient, die mir woanders doch so unangenehm ist. Also diese Formulierungen vielleicht sollte ich diesen Text eines Tages nochmal überarbeiten. Aber andererseits, meine Güte, ich habe auch anderes zu tun. Und es ist auch wahr, so sehr mir diese Fäkalsprache sonst widersteht, gelegentlich mal darf man die Sprache damit würzen. Und das E-Book, das elektronische Lesen ist ein Verrat an mehreren Grundideen des eigentlichen Buches. Eine dieser Grundideen ist die Unzerstörbarkeit des Textes. Wir haben überlieferte Briefe, die Humanisten um 1500 einander geschrieben haben. Damals ganz am Anfang der Buchdruckerkunst standen sofort historisch-kritische Ausgaben. Also das bedeutet, diese Leute haben gesehen, dass endlich dieses Elend, Texte zu verlieren, antike Texte beispielsweise zu verlieren, aufhört, weil endlich größere Mengen davon produziert werden konnten und sie auch besser verteilt werden konnten. Auf diese Weise konnte man auch dafür sorgen, dass identische Texte vorlagen. Es war ja immer die Schwierigkeit, wenn man Texte abschrieb, machte man Schreibfehler. Also machten die sich daran, all diese Texte zu vergleichen, festzustellen, wo liegt denn dieser Seneca und jener Horaz? Wer ist denn da in der Nähe und schreibt das ab und nennt uns die Varianten? Und wir konstruieren gemeinsam ein vermutetes Original daraus. Also diese textkritische Arbeit haben die gemacht. Und es ist ergreifend zu lesen, mit welcher Erleichterung sie in den Briefen schreiben, endlich hört das auf mit diesen unfreiwilligen Textvarianten und den Textverlusten. Das war dadurch möglich, dass die Bücher gedruckt wurden und sei es in einer relativ geringen Auflage von ein paar hundert Exemplaren und verteilt wurden. Und damit waren sie in der Welt. Und soweit ich weiß, hat keine Macht der Welt, nicht die katholische Kirche mit ihrem Index Librorum Prohibitorum, nicht die Nazis mit ihren Bücherverbrennungen, jemals wieder ein gedrucktes Buch zurückgeholt. Es sind ganz wenige Bücher, die gedruckt wurden, überhaupt verloren gegangen. Das waren irgendwelche Barockromane, deren Zeit abgelaufen war. Aber keine Macht hat je ein Buch wieder eingesammelt. Und das ist ein zentrales Versprechen des gedruckten Buches, der Text ist unzerstörbar geworden.
Und beim E-Book?
Das E-Book greift auf ein Masterdokument zurück, wenn Ihnen Ihr E-Book-Reader oder wie auch immer wir das Ding nennen wollen, in die Badewanne fällt oder sonst wie kaputt geht oder auch nur technisch überholt ist, laden Sie das Buch aus der Bibliothek neu, aus der digitalen Bibliothek, die irgendwo ist. Ist es dann vielleicht gar nicht mehr da? Solche Fälle gibt es. Ist es vielleicht verändert worden, weil irgendjemandem etwas nicht gepasst hat? Also diese Verteilung in Exemplaren, die noch dazu tendenziell unzerstörbar sind. Wir können problemlos ein Buch, das 500 Jahre alt ist, aufschlagen. Wir haben ja durchaus noch Textrollen aus der Antike. Wir können sie aufrollen und lesen. Und die sind 2000 Jahre alt. Diese Art von Unzerstörbarkeit wird aufgekündigt. Großes Problem. Nächstes Problem, Sie haben gefragt, und nun antworte ich. Nächstes Problem ist, da man theoretisch einen solchen digitalen Text einfach so kopieren könnte, im völligen Gegensatz zu einem Buch, muss der Verlag sich Gedanken über seine Wertschöpfungskette machen und muss also dieses Kopieren verhindern und das geht nur über ein digitales Rechtemanagement. Und digitales Rechtemanagement heißt, es werden Listen angelegt, wem welches Buch gehört. Anders geht es ja nicht. Das bedeutet, dass Sie für Ihre Freunde in Ihren Lesegewohnheiten anonym sind, im Gegensatz zu Ihren analogen Büchern, die Ihre Freunde in Ihrem Regal sehen können. Und für Ihre potenziellen Feinde sind Sie transparent. Inzwischen ist es ja noch mehr als damals, als ich die Polemik gelesen habe, so, dass wir uns bei Grenzübertritten, und sei es in die Türkei, überlegen müssen, was wir gelesen haben und was irgendjemand auf die Weise über uns wissen könnte. Und dieses nicht mehr anonyme Lesen und auch nicht mehr die Möglichkeit, ein Buch anonym zu verschenken, es anonym zu kaufen im Antiquariat und in der Buchhandlung, es zu verleihen, also diese ganze Anonymität zu nehmen, heißt, Dissidenz schwieriger zu machen. Ich kann nur warnen vor Techniken, die Dissidenz schwieriger machen.
Sie sagen sogar, das E-Book verletze damit Menschenrechte.
Ja, ganz offenbar ist das der Fall.
Hurenkind und Schusterjunge. Zu diesen Worten hat vermutlich jeder seine eigenen Assoziationen. Hurenkind und Schusterjunge. Welche Assoziationen haben Sie, Friedrich Forstmann?
Ja, natürlich zwei. Es sind Fachbegriffe, die mich schon sehr lange begleiten, sodass ich mir erstmal gar nicht sehr viel dabei denke, sondern zumindest das Erstere gerne vermeiden möchte, nämlich eine Zeile, mit der ein Absatz endet, die aber ganz oben auf der Seite zu stehen kommt. Das möchte man vermeiden, damit der Leser, der um die Ecke kommt, entweder der Seite oder sogar des Blattes, nicht auf diese Weise nach vielleicht nur zwei, drei Silben ins Leere stößt und einen neuen Absatz beginnen muss. Ein Schusterjunge ist nicht so schlimm, das ist wiederum ein beginnender Absatz auf der letzten Zeile der Seite. Das eigentlich ist halb so wild. Nun, speziell das Wort Hurenkind, wo immer es herkommt, mag ich überhaupt nicht und würde es zu gerne irgendwann einmal ablösen.
Aber das hat sich gehalten in der Fachsprache.
Ja, wahrscheinlich auch. Sonst muss ich nicht jeder Form von politischer Korrektheit folgen. Aber an dem Wort kann eigentlich niemand so recht seine Freude haben. An der Sache auch nicht.
Wir haben eben über die E-Books gesprochen, wollen auch nicht in Kulturpessimismus verfallen. Es gibt auch Leute, die sagen, das Ende der E-Books schon voraus und beobachten eine Renaissance der Typografie. Wie sehen Sie das? Hat das Interesse an Typografie zugenommen?
Ja, an Typografie allemal. Das kann ich beobachten, weil das meine Szene ist. Das ist für mich geradezu verblüffend, dem damals vielleicht nicht gerade der Hungertod prophezeit worden war, aber doch auch nicht das Prosperieren, als ich die Schule hinwarf und kein übliches Studium begann, sondern eben den Weg der Buchgestaltung einschlug. Dass Typografie ein so allgemeines Interesse erregen würde, hat damals niemand gedacht, aber so ist es. Es gibt ein sogar immer noch wachsendes Interesse der Literaturwissenschaft an Typografie, wo die Literaturwissenschaftler sehen, dass das wahr ist, was Judith Schalansky einmal so klug in einem Interview auf den Punkt gebracht hat. Haben Sie schon einmal einen Inhalt ohne Form gesehen? Nein, wir können die Literatur gar nicht denken ohne irgendeine Art von Gestalt. Und sie tritt uns dann immer in dieser Weise vor Augen und das beeinflusst uns. Und es gibt auch Rückkopplungen zur Literatur selbst, nicht nur bei Arno Schmidt, sondern auch bei vielen anderen. Kurz, das Interesse seitens der Wissenschaft ist erwacht und hat auch zu ausgesprochen substanziellen Ergebnissen geführt. Aber auch in diesem Falle durch den erfreulichen technischen Fortschritt ist es etwa dazu gekommen, dass ständig wunderschöne neue Schriften entstehen. Vor 50 Jahren brauchte man als Schriftherstellungsbetrieb noch einen Bahnanschluss und heute reicht ein Laptop auf den Knien und die Schriften, die da entstehen, sind so zahlreich und so schön, dass ich ständig mehr Schriften kaufe, als ich jemals einsetzen werde, aber ich bin davon so begeistert.
Ihr Band zur Ästhetik des Buches, der endet mit dem Zitat eines niederländischen Buchgestalters, Huib van Krimpen. Ein Buch ist erst ein Buch, wenn es ein Buch geworden ist. Welches Buch, Friedrich Forstmann, bringen Sie denn derzeit zum Werden?
Das ist die Edition einer Zeitschrift, die Peter Rühmkorff und Werner Riegel in den 50er Jahren gegründet haben. Sie heißt Zwischen den Kriegen und unter ganz verschiedenen Pseudonymen haben diese beiden Schriftsteller Texte verfasst, Gedichte, Essays und 150 Mal hektografiert und an Freunde und in die Szene verschickt. Und diese Texte waren sehr schwer zugänglich in den letzten Jahrzehnten und die Arno-Schmidt-Stiftung, die rechte Erbin Peter Rühmkorffs, hat sich entschieden, ein Gesamtfaksimile dieser Zeitschrift vorzunehmen mit einer Kommentierung. Und an diesem komplizierten Werk bin ich gerade parallel zur Gestaltung einer Ausstellung über Peter Rühmkorff. Denn ich darf auch gelegentlich Ausstellungsgestaltung machen.
Die wird dann wo stattfinden?
Die Ausstellung wird am 20. August eröffnen im Altonaer Museum in Hamburg.
Friedrich Forstmann, schön, dass Sie heute in Berlin waren, bei uns extra hergekommen aus Kassel. Mein Blick auf Bücher hat sich durch Sie wirklich nochmal verändert. Danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.